Deutschlandfunk Kultur Literatur.
In den Anfangsjahren des Kriminalromans waren die Rollen klar verteilt. Kluge Adlige und hartgesottene Privatdetektive ermittelten, Frauen kamen, wenn, dann als schrullige Amateurdetektivinnen vor. Inzwischen ermitteln statt häkelnder Damen knallharte Privatdetektivinnen und professionelle Superagentinnen. Wie verändert sich dadurch das Genre? Miss Marple, Chastity Riley und Co. Ermittlerinnen im Kriminalroman von Sonja Hartl.
Aber durch diese schäbigen Straßen muss ein Mann gehen, der selbst nicht schäbig ist, der eine reine Weste und keine Angst hat. Der Detektiv in dieser Art von Story muss so ein Mann sein. Raymond Chandler, Die simple Kunst des Mordens.
Ich fand Frauen interessanter. Ich fand sie auch irgendwie unkonventioneller, nicht so festgelegt wie diese Männer in den Kriminalromanen.
Er ist der Held. Er ist schlechthin alles. Er muss ein ganzer Mann sein und ein gewöhnlicher Mann und zugleich doch ein ungewöhnlicher auch. Er muss, um einen ziemlich abgedroschenen Ausdruck zu gebrauchen, ein Mann von Ehre sein.
Als Ermittlerin hat sie immer die Chance, mit einer gewissen Distanz drauf zu schauen. Das heißt, sie ist in der Lage, die Strukturen zu sehen. Sie sieht sie aber als Frau.
Er ist ein relativ armer Mann, sonst wäre er nicht Detektiv. Er ist ein einfacher Mann, sonst könnte er nicht mit einfachen Menschen umgehen.
Mich hat gereizt, diese Frau in diese Welt hineinzubringen, weil sie sich an dieser Welt reiben kann.
Er nimmt von keinem Menschen schmutziges Geld und von keinem Menschen eine Beleidigung hin, ohne sie gebührend und leidenschaftslos zu vergelten.
Ermittlerinnen können genauso gewalttätig sein wie Ermittler. Interessant ist, welcher Grad von Gewalt toleriert wird oder wo es dann heißt, Frauen machen sowas nicht.
Er ist ein einsamer Mensch und sein Stolz ist, dass sie seinen Stolz respektieren. Sonst würde es ihnen bald leid tun, ihn kennengelernt zu haben.
Sie haben meistens ein stärkeres soziales Geflecht, zu dem sie gehören, viele Loyalitäten und sind nicht ganz so die einsamen Wölfe wie die Jungs.
Die Story ist das Abenteuer dieses Mannes auf der Suche nach der verborgenen Wahrheit. Und es wäre kein Abenteuer, widerführe es nicht einem Mann, der fürs Abenteuer geschaffen ist.
Raymond Chandlers Beschreibung des idealen Privatdetektivs aus dem Jahr 1950 wirkt sich bis heute auf die Kriminalliteratur aus. Wer kennt sie nicht? Die zahllosen, einsamen Ermittler mit gescheitertem Privatleben, die nur ihrer Ehre und ihrem Gerechtigkeitssinn folgen. Ermittlerinnen, sofern es sie überhaupt gab, waren indes in dieser Zeit von einem bestimmten Typ geprägt.
Agatha Christie, schwierig.
Nervig.
Im Jahr 1930 hat Miss Marple in Agatha Christies Mord im Pfarrhaus ihren ersten Auftritt in einem Roman und steigerte ihre Popularität noch durch die Verfilmungen in den 1960er Jahren.
Von Margaret Rutherford liebe ich sie am meisten.
Zu Miss Marple fällt mir ein, so eine alte, etwas rutzelige. Und ich fand es auf die Dauer diskriminierend, mir diese Person ansehen zu müssen.
Miss Marple sieht immer alles. Gartenarbeit ist gute Tarnung und die Gewohnheit, Vögel durch starke Ferngläser zu beobachten, kann stets als Erklärung dienen. Agatha Christie, Mord im Pfarrhaus.
Miss Marple hat definiert, oder für eine lange Zeit zumindest, wie eine Ermittlerin zu sein hat.
Sagt Thomas Wörtje, Krimi-Experte und Herausgeber einer Krimi-Reihe beim Suhrkamp Verlag.
Also sie ist privat tätig, sie ist kleinbürgerlich aufgestellt, sie hat was gegen die Polizei, sie hat einen trottlichen Sidekick, wo sie besser glänzen kann und sie ist leicht schrullig und leicht verschroben, was sozusagen für ein Schmunzeln beim Publikum sorgt, eines meiner Lieblingshasswörter. Das ist Miss Marple und Miss Marple hat dann andere Ermittlerinnen generiert. Das tut sie noch bis auf den heutigen Tag.
Ich habe bei Miss Marple nie wahrgenommen, dass sie weibliche Lebenswelten irgendwie fürs Genre aufarbeitet, um sozusagen die große Erzählung des Genres zu ergänzen.
Meint Else Laudan, die bei Argument Ariadne seit 1989 feministische Kriminalromane verlegt. Miss Marple ist, wie die meisten Ermittlerinnen, bis in die 1960er Jahre eine Amateurermittlerin. Eine der ersten professionellen Ermittlerinnen ist dann die New Yorker Polizistin Christie Opera von der US-amerikanischen Autorin Dorothy Uneck, die selbst als Polizistin gearbeitet hat.
Reardon erachtete es bereits für ein großes Kompliment, sie als einzige Frau in seine 17 Mann starke Abteilung aufgenommen zu haben. Es war das einzige Kompliment, zu dem er sich aufraffte. Dorothy Uneck, Mädchenmord mit Voranmeldung.
4 Jahre später erscheint von der britischen Autorin P.D. James der erste Band mit der Privatdetektivin Cordelia Gray, die nach dem Tod ihres Kollegen das Detektivbüro alleine weiterführt.
Sie werden sich wohl nach einer anderen Arbeit umsehen? Schließlich können Sie das Büro kaum auf eigene Faust weiterführen. Das ist doch kein Büro für eine Frau. P.D. James, ein reizender Job für eine Frau.
Im Jahr 1977 erscheint dann der erste Band mit der Privatdetektivin Sharon McCone von der US-amerikanischen Autorin und Journalistin Marsha Muller. Zu einer Zeit, als der Privatdetektiv im Stile Chandlers in den Werken von Autoren ein Revival feiert. Doch von nun an setzen feministische Autorinnen weibliche Figuren entgegen, die ebenfalls hart und unabhängig sind.
Sarah Paretsky, Sue Grafton und Liza Cody haben eigentlich alles verändert, weil sie sich die absolute Männerdomäne innerhalb des Genres jenseits von britischem Landhaus und sonst was, nämlich den Mean Streets Hardboiled Kosmos, angeeignet haben mit toughen Frauen, die eine weibliche Realität in das Genre, die einen weiblichen Alltag mitbringen und weibliche Konflikte mit reinbringen. Und dadurch verändert sich alles.
Eine dieser Figuren ist V.I. Warshawski von Sarah Paretsky.
Tough Blue Collar.
Sie ist das Urgestein und die zeitlos ewigste von allen.
High Heels.
Ich weiß, dass die mir zu viel redet.
And in American Noir Fiction.
Im amerikanischen Noir ist eine Frau, die sexuell aktiv ist, fast immer der Bösewicht. Oder sie wird ermordet. Oder beides.
Sagt Sarah Paretsky, die seit 1982 über 20 Kriminalromane mit der Chicagoer Privatdetektivin V.I. Warshawski vorgelegt hat.
Eine Frau, die kein Sexualleben hat, ist rein und unschuldig. Aber sie kann keine Probleme lösen, kann kaum ihre Schuhe ohne Aufsicht zubinden. Es war ein Affront, diese Stereotypen über Frauen zu haben. Und ich wollte eine Figur schaffen, die diese Stereotypen auf den Kopf stellt. Sie hat ein Sexleben, aber das bedeutet nicht, dass sie eine unmoralische Person ist. Und sie kann ihre eigenen Probleme lösen, muss nicht gerettet werden. Sie muss kein Opfer sein. Sie muss nicht ermordet werden.
Das Besondere an V.I. Warshawski ist, dass sie einen wunderbaren moralischen Kompass hat, obwohl sie überhaupt nicht perfekt ist. Das heißt, sie ist durchaus streitbar, landet in Fettnäpfchen, hat Macken, kann auch plötzlich Vorurteile haben oder einfach zu schnell reagieren oder es kann ihr Wissen fehlen, sie kann ein zu hitziges Temperament haben, sie kann geradezu chauvinistisch sein oder gehässig, alles Mögliche. Was ihr nie verloren geht, ist der moralische Kompass, nach dem sie letztlich sich durchringen muss, immer das Richtige zu tun.
Autorinnen wie Sarah Paretsky, Sue Grafton und Marsha Muller greifen mit ihren Detektivinnen die Stereotype an, nach denen Frauen im Kriminalroman Opfer oder Täterin zu sein hatten, allenfalls noch einem männlichen Helden assistieren durften.
Sie haben einfach gezeigt, dass man genau die gleichen Kriminalromane schreiben kann mit Frauen als Protagonistinnen, also mit positiven Ermittlerfiguren, mit Privatdetektivinnen, ohne grundsätzlich an der Erzählkonvention Privatdetektivroman zu rütteln. mit allem, was da auch neuralgisch sein mag. Also der Täter wird der gerechten Strafe zugeführt und so weiter und so fort.
Wer sind Sie nun eigentlich, verdammt nochmal? Ich heiße Wui I. Warshawski, bin Privatdetektivin und untersuche den Mord an Peter Thayer. Ich überreichte ihm meine Visitenkarte. Sie? Sie sind doch genauso wenig Detektivin, wie ich Balletttänzerin bin, rief er aus. Es müsste sehr reizvoll sein, Sie in Trikot und Tütü zu sehen, konterte ich, während ich die Plastikhülle mit der Fotokopie meiner Zulassung als Privatdetektiv hervorzog. Sarah Paretsky, Schadenersatz.
Ich liebte immer schon diese Privatdetektive, diese Hardboiled-Typen, die irgendwie nirgends dazugehören und immer außen vor sind. Und als Frauen finde ich die noch stärker, zumal Frauen eine andere Art von nirgends dazugehören haben meistens. Sie haben meistens ein stärkeres soziales Geflecht, zu dem sie gehören, viele Loyalitäten und sind nicht ganz so die einsamen Wölfe wie die Jungs.
In den meisten dieser Kriminalromane bleibt es bei der für das Genre typischen Ich-Erzählperspektive, den schlagfertigen Dialogzeilen, dem knallharten Gebaren. Darüber hinaus bieten aber die Detektivinnen noch etwas mehr. Dennoch, oder vielleicht auch deswegen, wurden Autorinnen und ihre taffen Figuren anfangs kaum ernst genommen.
So gut wie die besten männlichen Kollegen ist keine unserer Autorinnen. Aber schließlich ist das ganze Genre ja noch nicht einmal 10 Jahre alt und für dieses zarte Alter ist es schon sehr erwachsen. Jochen Schmidt, Marlowes Töchter, FAZ.
Um Vorurteilen wie diesen entgegenzuwirken, gründete Sarah Paretsky 1986 Sisters in Crime, die erste Vereinigung von Krimiautorinnen. Mittlerweile sind weder harte Ermittlerinnen noch engagierte Autorinnen wegzudenken aus der Kriminalliteratur. Zu ihnen gehört auch die Britin Liza Cody mit ihrer unvergleichlichen Eva Wiley.
Eva Wiley ist die ultimativ subversive Heldin und widerständige Heldin und die große Rebellin des Genres.
Auch eine Kampfmaschine. So eine Catcherin. Auch eine Figur, die so gar nicht ins Konzept eigentlich gepasst hat.
Das Genre, was von Verbrechen und Unrecht und Gewalt erzählt, eignet sich also ganz besonders gut dafür, Perspektiven hineinzubringen, die aus einem anderen Blickwinkel gucken und damit auch automatisch nicht nur alle Hierarchien und Strukturen in Frage stellen können, sondern auch die Frage, was es war. Und da ist Liza Cody ja eine ganz große Vorreiterin, die eigentlich immer auf alles, was in der Kriminalliteratur gab, antwortet mit sehr subversiven Ermittlerinnen, Figuren und Konstruktionen.
Ihre erste Figur war die Ex-Polizistin Anna Lee, die als Privatdetektivin arbeitet. Dann schuf sie 1992 die Catcherin Eva Wiley, die auf einem Schrottplatz lebt.
Wollen sich eigentlich alle Frauen begrapschen lassen? Sogar von einem fettigen Schwachkopf mit fettigen Flossen? Also, ich weiß die Antwort darauf nicht, aber ich bin schließlich ein anderes Kaliber. Natürlich bin ich nicht besonders gern groß und hässlich, aber man muss zugeben, dass fast alles im Leben auch seine guten Seiten hat. Zum Beispiel ist es sehr gut, wenn man nicht von dem unterbelichteten Macker der blonden Bombe beliebäugelt wird, der auch noch einen Ford Granada fährt. Liza Cody, was sie nicht umbringt.
Man sieht eine große Frau, die sich ihrer selbst nicht sehr bewusst ist und irgendwie gegen die Welt ankämpft. Aber Liza gelingt es hervorragend, sie zu einer sympathischen Figur zu machen, mit der man sich identifizieren kann. Aber sie ist eben groß, sie hat Brüste und ist eine schlampige Frau.
Eva Wiley ist so wunderbar rotzig, ist auf eine hinreißende Weise ein Stück weit die Stimme des Volkes, aber gleichzeitig die wehrhafte Frau. Und in dieser Kombination eine tolle Kunstfigur und auch unglaublich konsequent.
In der deutschsprachigen Kriminalliteratur gibt es in den 1980er und 1990er Jahren eine ähnliche Entwicklung wie in den USA und in Großbritannien. Autorinnen konzipieren neue Figuren. Bella Block hat 1988 ihren ersten Auftritt.
Idol.
Dogmatisch.
Ich mag einfach Hannelore Hoger.
Bella Block ist die Frau, bei der mir immer auffällt, wie unbelesen ich bin. So belesen wäre ich gern.
Als ich anfing, Krimi zu schreiben, da wollte ich keinen Mann als Hauptfigur.
Sagt Doris Gerke, die Schöpferin von Bella Block, die 1993 auch Heldin einer Fernsehserie wurde. Sie hat mit ihrer Ermittlerin sowohl im Fernsehen als auch in der Literatur einen anderen Frauentypus etabliert.
Die Frauen, die ich bis dahin in Kriminalromanen gelesen hatte, das ist immer diese ganz einfache Formel, die waren alle blond, langbeinig und blöd. Und das Frauenbild wollte ich verändern. Ich fand Frauen interessanter. Ich fand sie auch irgendwie unkonventioneller, nicht so festgelegt wie diese Männer in den Kriminalromanen.
Sie war verheiratet gewesen, hatte kurze graue Haare und lebte allein. Kinder hatte sie nicht. Sie hielt sie für überflüssig in ihrem Leben. Hin und wieder und dann für kurze Zeit hatte sie einen Freund. Sie hatte nicht unbedingt etwas gegen Männer, aber viel gegen lächerliche und ärgerliche Verhaltensweisen, weshalb ihre Freundschaften nie lange dauerten. Bei ihren männlichen Kollegen war sie nicht besonders beliebt. Doris Gerke, Weinschröter, du musst hängen.
In den Jahren zuvor waren im deutschsprachigen Raum bereits andere Autorinnen mit weiblichen Figuren an die Öffentlichkeit getreten. Lydia Tews mit Hauptkommissarin Elfriede Schumann, Christine Grähn mit ihren Anna-Marx-Krimis, die heute vergessene Corinna K. Waters mit ihren Zora-Zobel-Romanen, Pieke Biermann mit dem ersten Teil ihres Berlin-Quartetts. Für ihre Bücher wurde ein griffiges Etikett gefunden: Frauenkrimis.
Damals habe ich gedacht, das ist eine Erfindung von den Journalisten, ganz eindeutig. Ich hätte das nie verwendet. Ich dachte, es nützt, das ist also so ein Propagandawort, das wird jetzt weitergereicht und das muss man unbedingt gelesen haben. Heute finde ich es eigentlich schädlich. Heute gefällt es mir überhaupt nicht mehr, weil es ist abwertend.
Frauen war ja schon ein Kampfbegriff damals. Frauen war, klar, wenn wir von Frauen redeten, dann meinten wir nicht Damen und Mädchen und Konsumentinnen und Kosmetikbenutzerinnen, sondern wir meinten Frauen, die irgendwie aufstehen und sagen, hier ist mein Raum, den ich für mich brauche. Und Frauenkrimis versuchte genau das in die Kriminalliteratur hineinzutragen.
Der Frauenkrimi kommt ohne glorifizierendes Heldentum aus, stellt gängige Erzählmuster und Rollenbilder frech auf den Kopf und zwingt die Leserinnen unterschwellig dazu, auch ihre Rolle in der Gesellschaft neu zu überdenken. Helga Anderle, Crime Ladies First, Buchkultur 1993.
Schon damals fasst der Begriff stilistisch höchst unterschiedliche Autorinnen zusammen.
Wenn man Doris Gerke und Pieke Biermann einem Abendzug nennt, dann ist man einfach nur erstmal in der Zeitgleichheit. Das ist es dann auch schon. Sie haben zwei völlig literarisch verschiedene Ansätze.
Zudem sorgt der Begriff noch heute dafür, dass Kriminalliteratur von Frauen anders wahrgenommen wird. Frauenkrimis waren erfolgreich. Viele Verlage legten sich in den 1980er und 1990er Jahren eigene Frauenkrimireihen zu. Schon bald entstanden Diskussionen über diese Bücher. Die Krimi-Autorin Sabine Deitmar berichtet in einem Beitrag zu einem Sammelband von einer Podiumsdiskussion 1989 im Rahmen der Kriminale in Berlin.
Immer wieder kreiste die Diskussion um die Gewaltfrage. An diesem Punkt erhitzten sich die Gemüter. Ist es denn nötig? Muss das sein? Warum denn jetzt auch die Frauen? Igitt? An irgendeinem Punkt der Diskussion fühlten wir Frauen auf dem Podium uns verpflichtet zu versichern, im Grunde seien wir echt friedliebend und gewaltfrei. Dem bösen Zwischenruf von Doris Gerke, sie sei ganz und gar nicht friedliebend und gewaltfrei, ist es zu verdanken, dass sich am Ende nicht doch noch alles in Friede, Freude, Eierkuchen auflöste.
Ich habe von Männern oft gehört, dass sie die brutal finden. Fand ich nicht. Ich fand, die hat sich nach Situation verhalten. Und in einigen Situationen verhält man sich eben so, wie es nötig ist. Und wenn das brutal ist, dann ist es brutal. Fiel vielleicht auf, weil es eine Frau war.
Ermittlerinnen können genauso gewalttätig sein wie Ermittler. Interessant ist, welcher Grad von Gewalt toleriert wird oder wo es dann heißt, Frauen machen sowas nicht.
Gewalt ist andererseits ein Merkmal der Kriminalliteratur.
Das ist diese Schizophrenie, die man oft hat, dass dasselbe Publikum, das begeistert Blutströme von Herrn Fitzek und Co. konsumiert, dann plötzlich schreit, das ist mir zu gewalttätig, wenn das Frauen sind, die die Gewalt ausüben.
Gewalt gegen Frauen wird offenbar eher toleriert als Gewalt, die Frauen ausüben.
Besonders Sarah Grant hat er auf die Ohren gekriegt dafür, weil ihre Claire DeWitt ja gewalttätig ist, Drogen nimmt und auch noch, und ich glaube, das gehört zusammen, sexuell aktiv und autonom ist. Das wird gar nicht gern gesehen.
Ich schlug ihm die Waffe ins Gesicht. Genau an die Stelle, wo die Schläfe in seine hohen, starken Wangenknochen überging. Er fiel winselnd auf die Knie und ich schlug ein weiteres Mal zu, auf die andere Wange und mit der Faust. Jetzt ging er zu Boden. Ich erinnerte mich, wie er nackt ausgesehen hatte, blass und schlank, körperlich stark, aber mit einer schwachen Seele. Wie gierig er gewesen war, dass ich mich ihm gezeigt hatte. Sarah Gran, das Ende der Lügen.
Auch die sexuelle Autonomie von Bella Block wurde immer wieder kritisiert.
Ich wurde ganz viel vom Publikum gefragt. Warum muss die arme Frau denn alleine leben? Und dann hatte sie ja irgendwann einen Freund, einen jungen Mann aus der Polizei. Und dann hieß es, Gott sei Dank, jetzt ist sie nicht mehr allein. Und da habe ich gedacht, Leute, als ob eine Frau nicht alleine leben kann. Und was ist das eigentlich? Das ist ja unerhört. Und dann habe ich den leider, ich glaube, in dem 5. Roman ist er gestorben, da musste er weg. Und dann war sie wieder allein und sie hatte dann zwischendurch eine Freundin, die mit ihr gearbeitet hat und so weiter.
Ähnliche Reaktionen kennt auch Simone Buchholz, die Schöpferin der Staatsanwältin Chastity Riley.
Sonnenuntergang auf St. Pauli. Wunderschön.
Zigarette bitte.
Wunderbar lakonisch und abgeklärt. Eine der poetischsten Figuren, die ich in der Literatur kenne.
Die verhält sich ja wie ein Mann, die trinkt ja wie ein Mann, die raucht ja wie ein Mann und die hat Sex wie ein Mann.
Erzählt Simone Buchholz, der auch oft nachgesagt wird, sie schreibe ja wie ein Mann. Die Erwartung, dass sich Riley langfristig binden soll, kennt Simone Buchholz im Gegensatz zu Doris Gerke nicht.
Ich glaube, da sieht man tatsächlich den Generationenunterschied zwischen Doris Gerke und mir, beziehungsweise zwischen Bella Block und Chastity Riley. Also das traut sich keiner mehr. Das läuft subtiler. Also das läuft dann so echt über muss die so viel rauchen und trinken? Kann die nicht lieber trockene Alkoholikerin sein und Sport machen? Wieso kämmt die sich nicht mal die Haare?
Ich will wissen, ob du ihn liebst, sagt Stepanovic. Ach du Scheiße, über sowas kann ich nicht reden. Über sowas kann ich nicht mal nachdenken. Kann ich bitte ganz schnell mehr Wodka haben? Simone Buchholz, Mexiko-Ring.
Ein ganz anderer Typus als Riley ist die hochprofessionelle, blinde Elite-Polizistin Jenny Aaron.
Andreas Pflügers Jenny Aaron ist sicher eine gute Ermittlerin. Auch plausibel.
Klicklaute.
Jenny Aaron hat so Chiffres, wie dass sie unbedingt Stöckelschuhe trägt und dass sie durch akustische Wahrnehmung das fehlende Augenlicht ergänzt. Das ist so ein Schiff, wo ich denke, meine Fresse, musste das wirklich sein.
Die High Heels habe ich nicht aus irgendeinem sexistischen oder auch merkwürdig verdreht feministischen Ansatz herausgenommen, sondern schlicht und ergreifend, weil eine der blinden Frauen, mit den ich im Vorfeld dieser Romane Recherchegespräche geführt hat, mir erzählt hat, dass sie früher nie High Heels getragen hat, bevor sie erblindet ist, aber danach eben doch, weil sie diesen Hall als Echolot-Orientierung benutzt.
Sagt Jenny Aaron-Schöpfer Andreas Pflüger. Dadurch könne sich Jenny Aaron auch ohne Stock in der Hand beispielsweise in geschlossenen Räumen orientieren. Er hat sich sehr bewusst für eine Frau als Hauptfigur seiner Thriller-Reihe entschieden.
Die Entscheidung, ob ich eine Frau oder einen Mann als Hauptperson wähle, wird bei mir durch das Umfeld des Romans oder auch des Films entschieden. Bei Jenny Aaron war es ganz klar so, dass sie in so einer Testosteronsauna sich bewegt. Lauter Machos um sie herum, diese Welt der Sicherheitsarchitektur, die extrem männergeprägt ist. Und mich hat gereizt, diese Frau in diese Welt hineinzubringen, weil sie sich an dieser Welt reiben kann.
Von ihrem Vater, einem GSG-9-Mann, wurde Jenny Aaron von Kindesbeinen an ausgebildet. Nach ihrer Erblindung hat sie hart trainiert, um daraus entstandene mögliche Nachteile auszugleichen. Sie ist Teil einer geheimen Sondereinheit.
Ich hatte von Anfang an bei Jenny Aaron das Ziel, dieses Blockbuster-Kino in Literatur zu überführen. Ich wollte von der ersten Sekunde an meine Leser überwältigen. Und insofern ist Jenny Aaron auch eine Frau, die Züge einer Superheldin trägt. Denn natürlich ist einiges von dem, was sie leistet, schier übermenschlich. Aber ich lege auch immer einen Wert darauf, dass die einzelnen Fähigkeiten, die sie besitzt, eben auch von Blinden beherrscht werden können. Nur eine Frau, in der sich das alles bündelt, meine Güte, die werden wir wohl nicht finden in der Realität.
Sie geht zurück zu ihrem Wohnwagen, langt nach der Türklinke und hat plötzlich den Metallgeschmack von Adrenalin im Mund. Jemand pustet in ihren Nacken. Ihre Hände zucken nach hinten. Sie hält sich an den Schultern des Mannes fest und läuft mit 2 Schritten die Tür hoch, überdehnt ihre Arme wie eine Entfesselungskünstlerin, macht einen Überschlag und steht hinter dem anderen. Andreas Pflüger, geblendet.
Jenny Aaron ist, wie Liza Codys Eva Wiley, eine Kampfmaschine. Seit den Zeiten von V.I. Warshawski und Bella Block sind die Typen von Ermittlerinnen vielfältiger geworden. Sie sind Kämpferinnen und Rächerinnen. Sie sind Polizistinnen, Privatdetektivinnen, Kampfmaschinen. Sie sind Opfer, sie sind Täterin. Und oftmals mehreres zugleich.
Man kann inzwischen das Rollencasting machen, wie man möchte. Da gibt es jetzt auch keine Tabus mehr zu durchbrechen. Das ist alles eigentlich erledigt. Insofern, wenn thematisch was erledigt ist, sollte man eigentlich meinen, dass es literarisch dann zumindest innovativ wird. Das ist auch nur sehr selten der Fall.
Literarisch innovativ ist Pieke Biermanns Berlin-Quartett, das von 1987 bis 1997 erschienen ist. In ihrer Krimiprosa arbeitet sie mit den Mitteln der Montage, erzählt polyphon aus verschiedenen Perspektiven. Ihre Ermittlerin ist Hauptkommissarin Karin Lietze, Tochter einer Prostituierten und Leiterin eines höchst diversen Teams.
Das ist relativ folgenlos geblieben. Das war einfach literarisch zu widerständig und literarisch zu originell.
Es sind eher die Figuren, die in der Kriminalliteratur Trends setzen. Die harten Privatdetektivinnen der 1980er Jahre, die Rächerinnen der 2000er Jahre, die Polizistinnen und Staatsanwältinnen der Gegenwart. Inzwischen sind Ermittlerinnen sogar beliebter als Ermittler. Sie klären auf, rächen, töten und retten. Und sie haben Qualitäten, die ihre Kollegen nicht haben.
Ermittlerinnen haben häufig eine sehr präzise Wahrnehmung von sozialen Verknüpfungen, von Hierarchien, von verschiedenem Auftreten, Sprachgestus und einen Sinn für Macht. Männer haben die blinden Flecken der Pole Position. Das heißt, sie sind einfach in Gesellschaft das Maß aller Dinge. Frauen sind das nicht. Und infolgedessen nehmen sie andere Dinge wahr und hinterfragen andere Dinge.
Als Ermittlerin hat sie immer die Chance, mit einer gewissen Distanz drauf zu schauen. Das heißt, sie ist in der Lage, die Strukturen zu sehen. Sie sieht sie aber als Frau und als Ermittlerin.
Miss Marple, Chastity Riley und Co. Ermittlerinnen im Kriminalroman von Sonja Hartl. Es sprachen Eva Meckbach und Stefanie Eid. Regie Beatrix Ackers. Ton Christiane Neumann, Redaktion Dorothea Westphal. Musik